Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen zurück hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der natürlich genau wie ich hofft, dass wir den Augsburgern am Samstag ganz schön viele Ostereier einschenken. Und damit Moin Ben.
Moin Tim, schön dich wieder zu hören.
In dem Fall natürlich kurze Anspielung darauf, dass das Spiel am Karsamstag stattfindet. Ich weiß, alle, die da ein bisschen genauer mitnehmen, es ist noch nicht Ostern, aber ein paar Ostereier im Augsburger Tor, da hätten wir trotzdem nichts gegen, oder Ben?
Nee, absolut. Und ich meine, im Hinspiel, da hätten die Augsburger uns auch ein paar mehr Eier reinlegen können, als sie es dann getan haben. Und das ist wie bei so vielen Spielen in der Rückrunde auch ein guter Test, ob sich die Mannschaft im Vergleich zum Hinspiel weiterentwickelt hat. Und ja, wir werden später noch drauf kommen. Super wichtiges Spiel für beide Vereine.
Absolut. Dann, normalerweise schauen wir ja an der Stelle immer auf das Spiel vom Wochenende. Jetzt gab es keins, aber Zuhörer, die hier schon seit Anfang der Saison dabei sind, wissen, es ist fast schon unsere erste Podcast-Tradition, dass du, Ben, uns immer einen kleinen Recap gibst von der Länderspielpause. So auch heute.
Ja, genau. Bei den Spielen um die letzten WM-Plätze war ja kein aktiver HSV dabei. Von den 9 Spielern, die während der vergangenen Tage auf Länderspielreise waren, haben die A-Nationalspieler Test- bzw. Vorbereitungsspiele bestritten und einige der Junioren-Nationalspieler Quali-Spiele. Vielleicht fangen wir mal mit Leihspieler Philipp Othele an. Der war zum ersten Mal überhaupt für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes Nigeria nominiert und hat beim Testspiel gegen Jordanien am Dienstag auch debütiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bei dem Spiel, das 2:2 ausging, wurde Othele in der 81. Spielminute eingewechselt. 4 Tage zuvor saß er beim 2:1 gegen den Iran 90 Minuten auf der Bank. Und einmal kurz in den Kontext, weil es sich vielleicht komisch anhört. Beide Spiele fanden auch mit Blick auf die aktuelle Weltlage natürlich nicht im Iran oder in Jordanien statt, sondern in der Türkei. Miro Moheim, den haben viele von uns am Freitag im Fernsehen gesehen, als er mit der Schweiz gegen Deutschland gespielt hat. Endstand 4:3 für Deutschland. Moheim kam beim Stand von 2:2 zur Pause ins Spiel und er hat für das Tor der Schweizer zum zwischenzeitlichen 3:3 eine Torvorlage zugesprochen bekommen. Er passte den Ball zu Joel Montero, der das Tor dann aber eigentlich ganz ohne Beitrag einer Vorlage per Einzelleistung erzielt. Sei es drum, für Moheim war es die 3. Torbeteiligung im 8. Länderspiel und das ist keine schlechte Quote. Am Dienstag stand er dann beim 0:0 gegen Norwegen noch einmal 11 Minuten auf dem Feld und ich schätze, dass seine Chancen gestiegen sind, zumindest als Kaderspieler mit zur WM zu fahren. Georgi Gocholashvili war mit der Nationalmannschaft Georgiens unterwegs, das können wir kurz halten, beim Test gegen Israel, Endergebnis 2:2, stand Gocholashvili gar nicht auf dem Platz und beim 2:0 gegen Litauen dann für die letzten 5 Minuten. Luka Vuskovic hat in seinem 3. Einsatz für die kroatische A-Nationalmannschaft seinen ersten Treffer erzielt, und zwar beim 2:1 der Kroaten gegen Kolumbien. Der Mann bewegt sich außerhalb der üblichen Kategorien, das wissen wir hier, deswegen stand er auch nicht nur in diesem Spiel, sondern auch bei der 1:3 gegen Brasilien 4 Tage später, wie selbstverständlich in der Startelf dieser wirklich hochdekorierten Mannschaft. Und man kann sagen, er wird mit Sicherheit im Sommer in die USA fliegen. Red Star Königsdörfer ist für die Nationalmannschaft Ghanas noch nachnominiert worden, das hatten wir hier im Podcast auch noch gesagt. Weit reisen musste er dafür nicht. Ghana hat zuerst in Wien gegen Österreich gespielt und da 1:5 verloren. Königsdörfer durfte in den letzten 20 Minuten auf verlorenem Posten noch mitspielen. Und beim 1:2 gegen Deutschland saß er dann 90 Minuten auf der Bank. Bei Ghana kommt jetzt ein neuer Cheftrainer. Otto Addo ist nach dem Spiel gegen Deutschland freigestellt worden. Aber wenn ich mir anschaue, wie fix und aktiv einige der ghanaischen Offensivspieler waren, dann dürfte Königsdörfer es weiterhin schwer haben, in dieser Mannschaft Fuß zu fassen. Ich glaube, das kann man so sagen. Schauen wir noch auf die U-Nationalspieler. Damien Downs war mit der U21 der Vereinigten Staaten Südkorea unterwegs. Da haben die US-Boys gegen Japan und gegen Südkorea selbst gespielt und die beiden Freundschaftsspiele in der Reihenfolge auch gewonnen, gegen Japan 2:0. Und gegen Südkorea 4:1. Und die Hamburger Morgenpost hat danach geschrieben, dass Downs gegen Japan sogar getroffen hat. Ich muss sagen, ich habe keine Spieldaten gefunden, die das belegen. Der HSV hat es im Spieltagscheck auch nochmal erneuert, dass Downs zu den Torschützen gehört. Laut SofaScore waren die Torschützen der USA gegen Japan ein gewisser Darren Yapin, ein gewisser Rukas Pukstas. Wir werden das wahrscheinlich nicht hundertprozentig auflösen können, weil diese Spiele ganz abseits des öffentlichen Interesses stattgefunden haben. Das hat sicherlich auch niemand übertragen. Und ja, ich denke mal, vielleicht auch so eine Glaubensfrage zu Ostern, ob Damien Downs getroffen hat oder nicht. Dann Nachwuchstorwart Hannes Herrmann war mit der U20 des DFB für zwei Testspiele unterwegs. Beim 2:1 gegen Tschechien saß er auf der Bank. Und beim 1:0 gegen Polen hat er gespielt, kurioserweise für 86 Minuten. Das ist auch so ein Mysterium um die Länderspielpause. In der 86. Minute wurde Herrmann ausgewechselt für Silas Prüfrock von Greuther Fürth. Ich habe keine Infos dazu gefunden, ob das verletzungsbedingt war. Es klingt fast so, bei Transfermarkt steht, dass es eine taktische Auswechslung war. Mir fällt jetzt keine Taktik ein, bei der man in der 86. Minute den Torwart beim Stand von 1:0 noch auswechselt. Vielleicht wird es dazu noch weitere Informationen geben. Wir hoffen natürlich, dass er nicht verletzt ist. Ja, Fabio Baldé, auch einer der U-Nationalspieler des HSV, hat mit der U20 Portugals in der Under-20 Elite League gespielt. Das ist ein Turnierformat für U20-Teams und er hat dabei sehr gut performt. Beim 3:0 gegen die Schweiz hat er einen Treffer vorbereitet und beim 2:1 gegen Tschechien den entscheidenden Treffer zum 2:1 selbst markiert. Und laut Bild sollen jetzt Porto und Benfica bei ihm anklopfen, also die richtigen Schwergewichte aus Portugal. Ich würde sagen, das lassen wir vielleicht so im Raum stehen. Oder Tim, hast du Assoziationen dazu? Fabio Baldé beim FC Porto oder bei Benfica Lissabon, die wir sonst aus der Champions League oder aus der Europa League kennen?
Naja, die Verbindung ist halt, er ist portugiesischer U-Nationalspieler und das sind die, kann man schon sagen, größten Talentschmieden Portugals, auch wenn es die erfolgreichsten Clubs sind, mit Sporting zusammen, die ja auch wohl Interesse haben sollen. Also im Endeffekt wirkt es so ein bisschen wie so ein Schrotflintenartikel, ne? Man nimmt einfach alle drei großen alle drei großen Clubs aus Portugal und sagt, ja, die werden schon Interesse haben und das kann vielleicht auch stimmen. Ich würde sagen, das ist sehr weit weg davon, dass es konkret wird, ehrlicherweise. Da sind wir noch an Level 1 von 10.
Und das wäre sehr steil. Also er hätte nicht mal in der Bundesliga bisher richtig Fuß gefasst, er ist vom HSV kein Stammspieler.
Ja.
Und man kann sich nicht so richtig vorstellen, welche Rolle er dann in so einem Team spielen soll. Aber dass ein HSV-Spiel ist, mit diesem Verein in Verbindung gebracht wird, hat es natürlich auch schon länger nicht mehr gegeben. Und dass er in der Mannschaft gut gespielt hat, das kann er sicherlich jetzt auch mit wieder in den Vereinsalltag nehmen. Der einzige HSV, der während der Länderspielpause dreimal auf dem Platz stand, das ist Otto Stange, beziehungsweise er hätte dreimal spielen können, er hat nur zweimal gespielt, aber die deutsche U19 für die Stange nominiert war, die hat im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft der U19 in Wales dreimal gespielt und man kann sagen, Deutschland wird zu der U19 EM in Wales fahren, aber ohne Stange wäre in Deutschland vielleicht gar nicht mitgefahren, denn der Hamburger hat beim entscheidenden 3:2 gegen Österreich zweimal getroffen, vorher hat er im Rahmen der Qualifikationsrunde auch beim 2:2 gegen Schweden ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. Und Stange hat jetzt laut Transfermarkt 7 Tore in 7 Spielen für die deutsche U19 gespielt. Also eine herausragende Quote. Und dann müssen wir am Ende noch über einen sprechen, der noch gar kein Hamburger ist. Und zwar über Andrei Vasiljevic. Der Name ist in der letzten Woche aufgekommen. Vasiljevic ist 16 Jahre alt, Jahrgang 2010 wohlgemerkt. Und wechselt im Sommer für 1,5 Millionen Euro aus seinem Heimatland Ungarn, nämlich vom NTK Budapest, zum HSV. Vasiljevic ist Stürmer, auch U17-Nationalspieler Ungarns, der jetzt während der Länderspielpause ebenfalls getroffen hat. 2 Tore beim 3:1 gegen Moldawien. Und ja, für den zahlt der HSV eine Ablösesumme von 1,5 Millionen. Der Verein hat für einen Spieler in diesem Alter noch nie so viel Kohle hingelegt. Und Tim, ich würde mich interessieren, was du gedacht hast, dich vielleicht auch ein bisschen reingelesen hast in den Transfer und wie deine Meinung dazu ist.
Ja, also erstmal, Jahrgang 2010 schockiert mich immer noch. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, jetzt wo du es gesagt hast. Krass. Was ist mein Gedanke dazu? Mein erster Impuls war natürlich, wie vielleicht bei vielen, das ist viel Geld. 1,5 Millionen. Auf der anderen Seite, als ich dann gelesen habe, wem wir da alles ausgestochen haben, ich meine, wir sprechen hier von Clubs wie AC Mailand, oder Benfica Lissabon soll auch dran gewesen sein, also gefühlt halb Europa, halb Deutschland war an diesem jungen Spieler, an diesem Jugendlichen aus Ungarn interessiert. Das ist die eine Kiste, die andere Kiste. Es ist nun mal mittlerweile leider für Clubs, die nicht Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain sind oder vielleicht andere Premier League Clubs noch an der Stelle, beliebigen Premier League Club hier bitte einfügen an der Stelle, das Going, dass du Spieler immer jünger scouten musst, holen musst, weil früher dieses, wir holen mal einen 26-Jährigen aus Ungarn, weil da gucken die Engländer nicht, das ist ja heutzutage mit den KI-Tools, Datentools, die es auch im Scouting gibt, ja nicht mehr so. Wenn du einen Spieler gefunden hast, kennt Arsenal den auch und im Zweifel hat Arsenal mehr Geld und eine bessere Perspektive. Und Insofern, vom Business-Aspekt her ist das eigentlich wahrscheinlich sogar, wenn er auch nur halbwegs funktioniert, ein guter Deal. Du holst ihn mit 16 in den Verein, du bindest ihn früh ein. Ich denke mal, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er im Sommer mit den Profis auch mit ins Trainingslager fliegt. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass er einen Kaderplatz in der Bundesliga kriegt, dass er dann eher in der U19 oder in der U23 auflaufen wird, je nachdem, wie weit er schon ist. Vor allem auch körperlich, muss man ja sagen. Aber unterm Strich ist es jetzt erstmal ein Deal, wie du ihn aktuell in der aktuellen Fußballwelt einfach tun musst als Verein wie HSV, wenn du vielleicht irgendwann einen hohen Verkaufswert erzielen willst. Oder wie siehst du das?
Ich meine, wenn man den, also wenn man das Alter betrachtet und sich vielleicht vorstellt, welche Entwicklung muss er auch persönlich sozusagen nochmal durchlaufen, dann finde ich das bemerkenswert, dass so ein Spieler jetzt beim HSV für so eine Summe unter Vertrag genommen worden ist. Und wir haben über Summen gesprochen, auch welche Verantwortung damit einhergehen kann. Ich hoffe, dass dieses Preisschild auf ihn auch nicht einen zu großen Druck ausübt.
Ja, das kann man nur hoffen, ne? Bei 16 Jahren. Aber ich nehme da jetzt einfach mal den HSV in die Pflicht. Also Klaus Costa und auch Merlin Polzin und auch die Jugendtrainer beim HSV, dass man das auch hinkriegt, dem Jungen da nicht so einen Druck zu machen, ehrlicherweise. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also er wird begleitet werden müssen. Er kommt ja vermutlich jetzt auch nicht ganz alleine nach Hamburg. Aber man hat es ja bei Rössing Lelisit auch gesehen, der ja auch noch mal ein bisschen älter war, also nicht viel älter, aber sozusagen schon volljährig immerhin, dass der auch eine Zeit gebraucht hat, um überhaupt in diesem Umfeld anzukommen. Und man kann sich das vielleicht vorstellen, als man selber 16 war, sozusagen jetzt in ein anderes Land zu kommen, da auch zu einem Verein zu kommen, auf dem immer viel Aufmerksamkeit lastet ja auch. Ja, jetzt auch mit dieser Berichterstattung und vielleicht auch diesen Vorschusslorbeeren, die mit dieser Summe einhergehen, in Hamburg anzukommen, das braucht sicherlich auch eine gewisse mentale Begleitung, kann ich mir vorstellen. Also ich gebe dir da recht.
Ja, da vielleicht ist ja auch eine Leihe bei ihm in den nächsten Jahren mal angedacht. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Denn wir kommen jetzt zu den Leihspielern des HSV. Auf die wollen wir jetzt auch mal wieder schauen. Wir haben lange nicht mehr drauf geguckt, weil wir das ja auch eigentlich immer in den Länderspielpausen machen. Und die letzte Länderspielpause ist ein bisschen was her. Deswegen, was hat sich da vielleicht erstmal getan, nachdem man ja Otto Stange, das habt ihr alle mitbekommen, im Winter aus Elversberg zurückgeholt hat? Hat man Ferrei und Sumahoro stattdessen weiterverliehen. Ferrei tatsächlich dann direkt zurück zu Elversberg. Also man hat Otto von Elversberg weggeholt und Emmanuel Ferrei geholt, hingeschickt. Und Aboubakar Sumahoro hat man in die zweite französische Liga zu Anson-Etienne geschickt. Man hat insgesamt nun 5 Leihspieler, auf die ich mir jetzt einmal gesondert mit euch schauen möchte. Der erste Name, der schon seit Anfang der Saison verliehen ist und für den es auch ehrlicherweise am besten läuft von allen, kann man sagen, das ist Lukasz Poręba, 26 Jahre alter polnischer zentraler Mittelfeldspieler, der bei der SV Elversberg spielt. Und man kann sagen, der ist unumstritten bei den Elversbergern in dieser Saison. Er kommt auf 93% Startelfquote laut Transfermarkt und 93% aller möglichen Minuten. Hat 2 Vorlagen und 1 Tor. Das ist jetzt aber auch nicht als Sechser seine Paradedisziplin. Und bei Poręba kann man sagen, stellt euch vielleicht darauf ein, liebe HSV-Fans, dass der nicht mehr zurückkommt. Denn die SVE besitzt eine Kaufoption. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die unabhängig von der Ligazugehörigkeit die ziehen werden. Also ist hier ein Abgang definitiv erwartbar. Der nächste Name ist Emmanuel Ferrei, ich hatte ihn eben schon angedeutet, 24 Jahre alter zentraler offensiver Mittelfeldspieler, auch er ist bei der SV Elversberg. Wie gesagt, es war eine Winterleihe, es war ein langsamer Start, zuletzt aber war er jetzt immer als Zehner gesetzt, hat aber noch keinen Scorer sammeln können. Aber auch hier besitzt die SVE eine Kaufoption. Aktuell kann ich es schwer einschätzen, ob sie ziehen werden oder nicht. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, weil er zumindest auf viele Minuten kommt. Etwas komplizierterer Fall dagegen, den hatte ich sogar vergessen eben bei der Aufzählung, ist Emir Zahiti, der ist auch im Winter verliehen worden. 27 Jahre alter rechter Mittelfeldspieler oder rechter Flügel, der jetzt bei Maccabi Tel Aviv spielt. Vielleicht weiß der eine oder andere jetzt schon, warum ich sage komplizierter Fall. Der ist grundsätzlich gut eingeschlagen. Er kam auf 71% Startelfquote, konnte 4 Tore und 1 Vorlage in den ersten Spielen für Tel Aviv beisteuern. Und jetzt ruht aber aktuell der Spielbetrieb aufgrund des Krieges im Nahen Osten. Aktuell soll er jetzt im April fortgesetzt werden, ab nächster Woche. Grundsätzlich besitzt Tel Aviv eine niedrige Kaufoption von unter 1 Million Euro. Also es wäre gut möglich, dass sie die ziehen würden, gerade wenn er mit diesen Scorern so weitermacht. Durch die Lage ist es aber absolut unklar und es steht aktuell sogar im Raum, dass der HSV Sahidi vielleicht sogar frühzeitig zurückholt, um ihn da einfach aus dem Kriegsgebiet rauszuholen. Also Emir Sahidi ist ein Name, der uns vielleicht noch ein paar Mal in diesem Podcast an manchen Stellen beschäftigen wird. Ebenso wie der nächste Name das auch schon getan hat, ehrlicherweise, und das ist Aboubakar Soumahoro, 21 Jahre alter Innenverteidiger, ich hatte es schon gesagt, in die Ligue 2 zu Saint-Étienne ausgeliehen. Man hat ihn ausgeliehen für Spielpraxis, hat aber auch eine Kaufoption mit involviert, aber aktuell läuft es gar nicht bisher in der Ligue 2. Er hat kein einziges Spiel gemacht, keine einzige Minute für die Franzosen und jetzt steht auch mittlerweile schon fest, das hat man aus Medienberichten aus Frankreich vernommen, dass Saint-Étienne schon signalisiert hat, dass sie die knapp 3 Millionen, die laut Medienberichten kolportiert waren als Kaufoption, nicht ziehen werden. Also er kehrt zum HSV zurück, Zukunft ist aber ungewiss. Gleiches gilt für Joel Agiekum, der mit 21 als Innenverteidiger zu Viktoria Köln dieses Jahr verliehen ist. Da war aber von Anfang an sogar klar, dass der zurückkehren wird, weil keine Kaufoption integriert war. Er ist jetzt seit Sommer in Köln, um auch so ein bisschen sich an den Profifußball zu gewöhnen, aber auch da läuft es gar nicht. Er kommt insgesamt nur auf 9% aller möglichen Spielminuten, hat gerade mal 8 Spiele überhaupt auf dem Platz gestanden für Viktoria Köln, in allen 8 Spielen auch nur von der Bank. Wie gesagt, es war von Anfang an klar, dass er zurückkehren wird, aber wenn man es hart formulieren will, reden wir hier echt über eine verschwendete Leihe. Und deswegen, Ben, komme ich nochmal kurz auf die beiden zurück, Soumahoro und Agiekum, von denen wir schon garantiert wissen, dass sie zum HSV zurückkehren. Wie soll man denn als HSV jetzt mit den beiden verfahren?
Also sollte man die Klasse halten, wovon wir ja ausgehen, sehe ich die beiden im Grunde nicht weiter im Kader. Also sie haben sich weder beim HSV bewährt, sie haben sich jetzt auch bei den Leihstationen nicht bewährt. Und gerade bei Soumahoro muss man sagen, für den wurde im vorletzten Winter viel Geld bezahlt. Ja. Das ist ein Transfer, der nicht aufgegangen ist, muss man so sagen. Und ich weiß, wie du darüber denkst, du wirst es gleich noch sagen. Ich würde ihn nach Möglichkeit verkaufen. Und nicht versuchen, ihn beim HSV weiter an die Mannschaft heranzuführen, weil ich auch finde, dass die bisherigen Leistungen super unsouverän waren. Und ich hatte ihn auch einmal in seinem einzigen Spiel für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord gesehen. Und nicht mal da ist er so wirklich hervorgestochen. Und das ist ja dann auch nicht so ein richtig gutes Zeichen. So, was Agiekum angeht, ist eigentlich auch ein klassischer Nachwuchsspieler des HSV, einer, der es jetzt auch mal ein bisschen rausgeschafft hat. Und es gibt immer mal wieder Spieler, die dann auch in der dritten Liga schnuppern. Wenn du merkst, dass du dich sozusagen in der dritten Liga nicht wirklich etablieren kannst, ich glaube, dann wird es, also das ist klar, da wird es natürlich auch schwierig, in der Bundesligamannschaft irgendeine Rolle zu spielen. Und ob er sich damit zufrieden geben wird, dann vielleicht erstmal wieder für die U21 aufzulaufen, das weiß ich nicht. Vielleicht wäre eine erneute Leihe zu einem Drittligisten aus dem mittleren oder unteren Segment auch möglich, obwohl das natürlich auch wirklich ein hartes Pflaster ist, das muss man dazu sagen. Ja. Und der Sprung von der dritten Liga in die zweite Liga ist auch nochmal sehr groß, genauso wie der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga auch sehr groß ist, das muss man auch dazu sagen. Den hat er jetzt ansatzweise geschafft, es ist ja nicht so, dass er gar nicht gespielt hat, obwohl 9% der Minuten natürlich auch, das ist nicht das, was man sich wünscht. Und ja, auch, also der HSV ist auch auf diese Position eher im Grunde nicht auf der Suche nach so einem Spieler. Deswegen würde ich auch sagen, vielleicht eine Leihe, vielleicht auch ein Verkauf.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Wenn man jetzt an Soumahoro noch irgendwo hängt, was ich mir vorstellen kann, was zumindest Klaus Costa tut, der ihn, wie du gesagt hast, ja für sehr viel Geld geholt hat, kann ich mir eine erneute Einjahresleihe im Sommer vielleicht, also auch mit mehr Zeit einfach um Spielpraxis zu sammeln, Ligue 2 vielleicht wieder an ein Team gehen, vielleicht nicht gerade zu einem Aufstiegskandidaten wie Saint-Étienne, sondern vielleicht eher so ein Mittelfeldteam in der Ligue 2. Vielleicht auch Belgien ist vielleicht auch eine Liga, die da spannend wird. Ich habe so ein bisschen jetzt auch an die Frankreich-Nähe gedacht. Oder aber, das würde ich auch präferieren, ich als Privatmensch Tim Ottenberg und Fan sage auch, beendet das Kapitel einfach. Nehmt das mit an Geld, was ihr noch kriegen könnt, damit das Minus einfach am Ende vielleicht nicht zu groß ist. Und bei Agiekum hast du es wunderbar aufgedröselt, verkauft ihn. Also eigentlich erneute Leihe, ja, aber ich sehe halt auf lange Sicht selbst im absoluten Worst Case und der HSV steigt ab, sehe ich den keine Rolle spielen in diesem Kader. Auch in der zweiten Liga nicht. Und entweder wahrscheinlich ist das beste Szenario eine Leihe mit Kaufoption zu irgendeinem Drittligisten, ehrlicherweise, und hoffen, dass die gezogen wird. Sonst such irgendwen, der ihn kauft, weil ich fürchte, es ist schade, weil wir so wenige Jugendspieler haben, die sich nachhaltig durchsetzen beim HSV. Du hast es gesagt, dass er jetzt mal wirklich einer war, der das geschafft hat. Aber ich glaube, das Kapitel muss man einfach beenden an der Stelle, weil es ist einfach nicht das Niveau, was der HSV braucht.
Vielleicht wäre so ein Verein wie der VfB Oldenburg, der ja in der Regionalliga auch gerade um den Aufstieg mitspielt in die dritte Liga. Oldenburg ist es auch nicht so weit weg von Hamburg. Vielleicht wäre sowas möglich, aber ansonsten, ja, du hast es gesagt, ich glaube, damit können wir es auch abmoderieren eigentlich.
Ja, ich glaube auch. Und damit kommen wir endlich wieder zu einem HSV-Spieltag, denn der HSV spielt wieder Bundesliga-Fußball. Wir haben die Länderspielpause überstanden. Es ist auch die letzte Länderspielpause vor dem Saisonende. Das heißt, jetzt geht's eisern durch. 7 Wochen. Dann wissen wir, was Phase ist. Und genau, es geht gegen den FC Augsburg. Aber alles Wissenswerte, das kommt jetzt nicht von mir, sondern es kommt von dir, Ben.
Genau, 28. Spieltag, weiter geht's. Und Samstag 15.30 Uhr spielt der HSV im Volkspark, wie gesagt, gegen den FC Augsburg. Der HSV ist vor dem Spieltag auf den 12. Tabellenplatz abgerutscht und hat 30 Punkte. Augsburg steht wenig besser mit 31 Punkten auf Platz 10. Das Hinspiel haben die Fuggerstädter 1-0 gewonnen durch ein Tor von Anton Kade, der übrigens auch jetzt in der Länderspielpause getroffen hat. Das ist ein Ergebnis, das trügt, weil Augsburg an dem Tag deutlich besser war als der HSV und der HSV wie so oft nur durch Heuer Fernandes vor einer höheren Niederlage bewahrt worden ist. Was kann man zur Ausgangslage sagen? Beide Mannschaften gehen mit richtig Druck in das Spiel. Augsburg hat die vergangenen 3 Spiele alle verloren und der HSV hat aus den letzten 6 Spielen nur 1 gewonnen und beide Mannschaften kämpfen weiter um den Klassenhalt. Augsburg muss mit Blick auf das Restprogramm klar sein, dass die Chance auf 3 Punkte in Hamburg höher sein wird als in den Wochen danach. Der FC spielt nach dem HSV noch gegen Hoffenheim, Leverkusen und das ja schon auch notorisch schwankende Frankfurt, das aber vom Papier her natürlich besser ist als Augsburg. Wer das Spiel am Samstag gewinnt, kann schon fast für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen. Ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn ich hier nicht die Rolle des Optimisten vertrete und der Abstieg weiter rechnerisch möglich bleibt, aber das wäre ein Riesenschritt, wer da gewinnt. Der kann sich auf diese 3 Punkte was einbilden. Unentschieden hilft beiden Teams nicht wirklich weiter und verlegt einen notwendigen Sieg eigentlich nur in die Zukunft. Für den HSV wird es darum gehen, eine Reaktion auf die ja, für mich wirklich historisch schlechte zweite Halbzeit in Dortmund zu zeigen. Da sind so viele Dinge passiert, die du als Sportler im Kopf gut sortieren können musst, um erfolgreich weiterzumachen. Und ich bin gespannt, ob der Mannschaft das gelingen wird. Was kann man personal sagen? Heute hat die Pressekonferenz stattgefunden. Manny Pozzin hat folgende Spieler als Ausfälle benannt. Nicolas Capaldo, Bakarietta, Yusuf Paulsen, Alexander Rössing, Delisit und Jean-Luc Dompé fallen alle verletzt oder angeschlagen aus. Und Nikolai Rennbeck hat die 10. gelbe Karte gesehen und fehlt dementsprechend gesperrt. Ja, Augsburg ist auch wieder eine andere Mannschaft als die, die der HSV im Hinspiel getroffen hat. Da war Sandro Wagner noch Trainer, das war eins seiner letzten Spiele. Jetzt hat auch der FC Augsburg einen neuen Trainer, was dem HSV ja sozusagen davon ist der HSV verschont geblieben, im Gegensatz zu all vielen anderen Gegnern, muss man auch mal dazu sagen. Und was Augsburg vielleicht heute ausmacht und auf welche Spieler man schauen sollte, das sagt euch jetzt Tim.
Yes, genau. Du hast schon angedeutet, Manuel Baum ist mittlerweile Coach an der Seitenlinie, hatte zuerst die Augsburger ein bisschen stabilisiert. Jetzt in letzter Zeit war es wieder ein bisschen schwächer, was man aber vielleicht auch auf starke Gegner wie RB Leipzig, BVB und VfB Stuttgart zurückzuführen kann. Aber unterm Strich hat Augsburg trotzdem die letzten 3 Spiele verloren. Augsburg hat aber auch mit Manuel Baum als einziges Team in der gesamten Bundesliga den FC Bayern geschlagen und das in der Allianz Arena. Das muss man auch hier kurz erwähnen. Ich habe 2 Spieler mitgebracht, weil wir gucken ja hier gerade in der Rückrunde immer gerne auf die Wintertransfers und die gehen irgendwie ineinander, weil es sind 2 Stürmer und irgendwie ein bisschen weird, dass sie 2 Stürmer holen, aber liegt auch irgendwo am Trainer, weil den ersten, das ist Rodrigo Ribeiro, den hat man geholt oder wusste man schon, dass man den im Winter holt, bevor Manuel Baum eingestellt wurde. Der kam jetzt per Winterleihe von Sporting, saß am Anfang aber auf der Bank, hat sich jetzt aktuell aber festgespielt als Stürmer. Übrigens, kleiner Funfact, um mal kurz zu verdeutlichen, mit was für einem Top-Talent wir hier sprechen. Seine Ausstiegsklausel in seinem Sporting-Vertrag sind stabile 60 Millionen Euro. Er kommt auf 2 Tore bisher, hat jetzt aber auch seit 3 Spielen, in genau besagten 3 Spielen, RB, BVB, Stuttgart, nicht getroffen. Vielleicht sehen wir deshalb auch den anderen Mann, den Manuel Baum nämlich unbedingt haben wollte, statt Ribeiro als Stürmer und der Manuel Baum, glaube ich, auch gereicht hätte, wenn er stabil funktioniert hätte. Und das ist Michael Gregoritsch, 31 Jahre alter österreichischer Stürmer und den kennen wir alle natürlich auch aus den letzten Jahren des HSV in der Bundesliga, da lief er auch im Volkspark auf und traf da auch einige Male. Kam jetzt im Winter aus Brøndby aus Kopenhagen, war Wunschspieler von Neucoach Baum, habe ich schon gesagt. Hat jetzt 11 Spiele gemacht, kommt auf 3 Tore und eine Vorlage. Also ein bisschen besser von den Zahlen als Ribeiro, aber auch nicht krass. Aber wie gesagt, zuletzt von Ribeiro aus der Startelf verdrängt worden, ehrlicherweise, weil Manuel Baum, glaube ich, auch so nicht so darum kam, da vielleicht mal was im Sturm zu ändern, weil einfach die Ergebnisse bei Augsburg auch ausblieben. Und du hast es gesagt, dass jetzt auch ein Must-Win-Spiel ist irgendwie für den FCA, genau wie für den HSV, weil beide ja noch auf ein schweres Restprogramm gucken. Wer fehlt bei den Augsburgern? Das sind gar nicht so viele. Es ist einmal Yannick Keitel, der kam auch im Winter. Vielleicht hätten wir dann über den auch schon ausführlicher gesprochen, wenn er nicht die ganze Zeit verletzt wäre. Das ist eine Leihe vom VfB Stuttgart. Und der andere, das ist eigentlich ein Leistungsträger gewesen in den letzten Jahren beim FC Augsburg, das ist Chrislon Matsima. Ich entschuldige mich schon mal für mein Französisch an der Stelle. Innenverteidiger und der ist schon fast das ganze Jahr raus. Also auch eine echt eine erhebliche Schwächung. Sonst kann Trainer Baum hier wirklich aus dem Vollen schöpfen und da kommt wirklich eine ordentliche Augsburger Truppe, die dem HSV alles abverlangen wird. Und welche Faktoren jetzt vielleicht dann für den HSV entscheidend werden können, da wollen wir jetzt drüber sprechen. Bent, was ist dein X-Faktor für dieses Spiel?
Ja, für mich ist es, wie der HSV Nikolai Rembeck ersetzen wird. Er ist einer der Leistungsträger in dieser Saison, ist auch zu einem der Leistungsträger geworden. Und wenn er nicht dabei war, hat der HSV auch nicht gut ausgesehen. Und es gibt jetzt mehrere Varianten, wie er ersetzt werden könnte. Eine ist, dass Albert Grönbeck tatsächlich im Mittelfeld sein Debüt feiert. Der Däne, wir erinnern uns, kam im Winter leihweise von Start Rennen und hat sich gleich in seinem allerersten Training für den HSV so schwer verletzt, dass er wochenlang ausgefallen ist. Richtig bitter. Als er wieder fit war, hat er sich dann auch noch ist er nochmal erkrankt, konnte dann nochmal eine Zeit lang nicht spielen. Für den läuft bisher alles schief im HSV. Und er könnte jetzt aber in Augsburg eben durch die personellen Engpässe, Capaldo kann nicht spielen, Rembeck kann nicht spielen, könnte er im Mittelfeld tatsächlich als offensivere Variante zum Zuge kommen. Und ob das funktioniert, wenn es denn so sein wird, auch Daniel Elfadli ist natürlich eine Option, die Rembeck, glaube ich, ein bisschen positionsgetreuer noch entsprechen würde, auch vom sozusagen Auftreten auf dem Platz. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend, weil Augsburg, das haben wir auch im Hinspiel gesehen, auch eine Mannschaft ist, die auch viel durch die Mitte kommt. Und da wird es sozusagen eine gute Antwort brauchen. Und deswegen ist es für mich die Variante, in der dann Rembeck ersetzt wird.
Ja, absolut nachvollziehbare Wahl. Nicola Rembeck, ja, ein absoluter Schlüsselspieler für den HSV in dieser Saison, wird sehr fehlen, gerade jetzt auch, weil Capaldos Verletzung dann doch schwieriger zu sein scheint, als man erst gehofft hat, als wahrscheinlich auch der HSV gehofft hat. Ich meine, du hast mich letztens daran erinnert, dass der HSV was von mehreren Wochen geschrieben hat. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem Monat und, glaube ich, 4 Tagen oder so. Also bei Capaldo scheint das echt ein schwieriges Ding zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon Bock auf diese Variante Vieira Grönbeck, aber ich habe vorhin mit meinem Bruder gesprochen, der auch großer HSV-Fan ist, und ich meinte zu ihm, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder das geht richtig gut auf und wir schießen Augsburg aus dem Stadion, oder das geht mit wehenden Fahnen unter. Ich sehe da, glaube ich, wenig dazwischen, ehrlicherweise, in diesem Spiel, wie diese Variante klappen könnte. Weil halt wirklich die Defensive so ein bisschen fehlt, ne, in dieser Variante.
Obwohl man Samir Lokonga ja auch noch irgendwo hätte, aber klar, ja. Er ist auch eher der ankurbelt, das stimmt schon.
Ich spoilere aber schon mal, ich würde es unfassbar gern sehen. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler für den Aufstellungstipp. Was ist mein X-Faktor? Mein X-Faktor spielt auf das an, was du gesagt hast, Ben, mit Borussia Dortmund. Ich zitiere dich nochmal, historisch schlechteste zweite Halbzeit, die du je gesehen hast. Und das ist einfach, kriegt der HSV es hin, konstant über 90 Minuten sein Leistungsniveau zu halten. Weil spielerisch, machen wir uns nichts vor, sind das hier mittlerweile 2 Mannschaften auf demselben Niveau in dieser Spielzeit. Aber der HSV war zuletzt in der zweiten Halbzeit oft sehr passiv, vielleicht auch teilweise viel zu vorsichtig, siehe BVB. Deswegen ist für mich einfach die Frage, unterm Strich kriegt man es gegen den FCA hin, die Spannung hochzuhalten und das Spiel nicht schleifen zu lassen oder es sich selbst auch zu vercoachen. Wenn man das nicht tut, dann ist echt was drin. Und wenn nicht, wenn man es wieder schleifen lässt, dann sind das halt sehr solide Augsburger, auf die wir da treffen in der Bundesliga, die das dann auch für sich wahrscheinlich auszunutzen wissen. Also der HSV muss hier wirklich in einem fast schon wie einem Finalspiel gefühlt, auch wenn es natürlich, die Dramatik ist bei anderen Vereinen größer, aber wenn man überlegt, was hier für ein großer Schritt drin ist, muss er wirklich die Spannung hochhalten. Und ich hoffe, dass das mit einer langen Länderspielpause jetzt, mit den vielen Verletzungen, dass es möglich ist.
Ja, gerade dieser Finalspielcharakter, also ich finde, das trifft es ganz gut. Hatten wir auch in den letzten Wochen drüber gesprochen. Ich finde es das undankbar, dass das jetzt
Ja.
sozusagen über diesem Spiel schwebt. Und ja, man wird jetzt sehen müssen, wie beide Mannschaften damit zurechtkommen. Denn auch Augsburg, haben wir ja besprochen, darf das Spiel eigentlich gar nicht verlieren.
Ja, also jetzt kommt so langsam das zu tragen, was du mal meintest. Ich glaube, nach St. Pauli hätte man jetzt noch so 3, 4 Punkte mehr geholt bisher zu diesem Zeitpunkt, wären Unentschieden jetzt schon wahrscheinlich der Klassenerhalt, was die Lage natürlich deutlich entspannen würde. Wir müssen jetzt natürlich mit dem leben, wie es ist, und hoffen natürlich auf das Beste. Gehen wir mal in den Aufstellungstipp, Ben. Tor überspringen wir wie immer. Wie sieht deine Dreierreihe in der Abwehr aus? Ich vermute wenige Überraschungen, oder?
Ja, also wir sind jetzt wirklich in der Situation, in der man nur nach einem gewissen Schema noch aufstellen kann. Also Omari, Puskovic und Torunariga müssen es schon fast sein. Es sei denn, El Fadli wird überraschenderweise noch für Torunariga spielen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Habe ich auch so. Wie geht's bei dir im Mittelfeld weiter?
Mecklenburg-Sis, dann Albert Zambi-Lokonga und Albert Grönbeck, also die beiden Alberts. Und links Miro Muheim.
Ich sehe, du weißt auch auf die Variante. Ich habe es ein bisschen anders sortiert, sage ich schon mal. Ich habe es in einem 3-3-2-2 aufgestellt, wenn man so möchte. Also der Sechser zwischen den beiden Außenverteidigern. Das ist bei mir Mecklenburg Sis auch auf rechts, Sambi Lokonga als der alleinige Sechser und Miro Muheim auf links. Albert Grönbeck kommt bei mir auch auf 8. Dann mach du gerne weiter mit deiner offensiven Dreierreihe.
Ja, es sind ist also dann Fabio Vieira, Renzo Königsdörfer und Philipp Othele.
Genau, bei mir sind Vieira und Grönbeck auf einer Linie, auf der 8, und dann davor Königsdörfer und Othele für die Tiefe als sozusagen die zwei Stürmer, wobei man Stürmer hier, glaube ich, in große Anführungszeichen setzen muss, weil Stürmer sind das jetzt nur nicht. Aber so hat man ja auch mehr oder weniger gegen Borussia Dortmund gespielt, dann halt mit Sambi und Vieira nebeneinander. Und zumindest eine Halbzeit lang hat es gut funktioniert. Ich hoffe einfach ganz dolle, dass es diesmal für zwei Halbzeiten klappt.
Naja, und man kann dir das so schöne Diskussion über Positionsspieler und Raumspieler jetzt anschließen. Das verkneifen wir
Ja.
uns, glaube ich, mal. Aber wir werden sehen, wie sich das ergibt, dann
Ja,
nachher auf dem
voll.
Platz.
Absolut. Wie geht's aus, Band? Gib einen Tipp ab.
Ja, also du weißt, ich tippe keine Niederlagen. Ich tippe auf ein Einzelfinale so.
Jawohl. Aber höre ich daraus, du hast nicht so gutes Gefühl?
Das, was du gesagt hast mit den stabilen Augsburgern, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dass die gnadenlos sein werden. Und wenn ich mir so die rechte Seite mit Mecklenburg-Sis und Omari anschaue, die Augsburger werden wissen, dass sie darüber auch kommen können. Und also ich glaube, dass sie beide einen guten Tag brauchen, um da auch für die nötige Sicherheit zu sorgen. Und am Ende des Tages, wenn du mit Grönbeck spielen solltest und auch diese offensivere Ausrichtung hast, finde ich das für ein Heimspiel angemessen. Aber gerade dieses Überspielen von der Defensive in die Offensive, das hat ja auch in so vielen Spielen nicht funktioniert. Ich glaube, dass du nach wie vor diese Entlastungsmomente in der Offensive brauchst, um auch in solchen Spielen Selbstvertrauen zu tanken. Und also es steht für mich so ein bisschen in den Sternen, ob das funktionieren wird. Das ist aber ja bisher in jedem Spiel so gewesen.
Ja, nachvollziehbare Sorge auf jeden Fall. Für mich ist es auf dem Papier ehrlicherweise so ein typisches Unentschieden-Spiel irgendwo, weil beide auf einem ähnlichen Niveau, für beide geht es um viel. Auch Augsburg hat Druck, wie gesagt, auch wenn die vielleicht ein bisschen Bundesliga-erfahrener sind als unsere Jungs, aber Druck haben sie auf jeden Fall auch, jetzt in Bezug auf die nächsten Spiele. Aber ich hoffe einfach auf diesen Volkspark-Moment, dass wir den vielleicht noch ein-, zweimal dieses Jahr kriegen können, weil das würde, glaube ich, dann schon reichen zum Klassenerhalt. Ein Tipp auf einen 2-1-Sieg für den HSV.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Gut, und damit kommen wir noch ganz schnell zum Abschluss zu Moin Mädels, und es läuft gerade echt nicht so gut für die HSV-Frau, muss man sagen. Zweite Niederlage in Folge, gegen Bayer 04 Leverkusen unterliegen unsere Frauen am Ende 1:3 und warten jetzt schon seit 4 Ligaspielen, seit 5 Spielen wettbewerbsübergreifend mit dem DFB-Pokal auf einen Sieg. Das Gute ist, jetzt kann man erstmal durchatmen, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Es sind einige von unseren Frauen auch auf Länderspielreise. Wir wünschen allen da auf jeden Fall eine gute Zeit und vor allem auch eine verletzungsfreie Zeit. Und was vielleicht positiv ist, was man in die Länderspielpause mitnehmen kann: Man hat sich von einem klaren Abstiegskandidaten jetzt wenige Wochen vor Ende der Saison auf einen Nicht-Abstiegsplatz mit Abstand auf Essen und Jena gekämpft. Das ist schon erstmal gut, aber natürlich kommen jetzt wichtige Spiele gegen die beiden Mitaufsteiger Nürnberg und Union. Da müssen die Frauen einfach punkten, weil sonst kann es echt nochmal übel werden, wenn Essen da vielleicht nochmal ranrückt. Und wir drücken natürlich unseren Mädels an der Stelle weiter die Daumen. Und damit, Bent, würde ich sagen, wir wünschen an der Stelle allen, die es feiern, entspannte Ostern, allen, die es nicht feiern, entspannte Feiertage. Hoffentlich tut der HSV sein Übrigstes, dass das auch schöne Feiertage werden für uns alle. Ja, mehr habe ich an der Stelle nicht.
Ich bin auch, wünsche es glücklich.
Ja, ich habe auch sonst noch die Frage, bist du im Stadion am Samstag?
Nee, bin ich tatsächlich am Samstag nicht, ich bin da verhindert.
Ah, okay. Ja, ich werde es nämlich mit der Oma meiner Freundin gucken. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Sehr exklusive Begleitung.
Ja, ja, die sehr fußballbegeistert ist. Nicht im Stadion, dann bei ihr auf der Couch, aber ich freue mich da sehr drauf. Sehr fußballbegeisterte Frau. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam werden. Ich werde nächstes Mal berichten.
Sehr cool.
Gut, und damit würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.